Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Niklas Potthoff im Studio. Schönen guten Abend. 16 Siege und ein Unentschieden aus den letzten 17 Spielen. Mit dieser Bilanz ist dem FC Bayern München die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga kaum noch zu nehmen. Über die Gründe für diese dann doch erfolgreiche Saison sprechen wir gleich. Dazu rede ich mit Kevin Krawitz, French Open-Sieger im Doppel im vergangenen Jahr. Denn diese Woche durften die Tennisspieler zum ersten Mal wieder im Wettbewerb ran bei der DTB German Pro Series. Wie er es fand, wieder auf dem Platz zu stehen und wie er die Debatte um die US Open sieht, das gleich. Und wir schauen noch einmal ausführlich auf das Thema Schmerzmittel im Sport. Darüber spreche ich mit dem Mediziner und ehemaligen Leichtathleten Thomas Wessinghage. Die Nachmittagspartie des 31. Spieltags der Fußball-Bundesliga stand im Zeichen des Abstiegskampfes. Der Tabellen-15. Mainz 05 empfing den 14. den FC Augsburg. Und die Augsburger, die machten einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt mit einem 1:0 Sieg auswärts. Durch einen Schnellstart, wie Julian Metzner berichtet.
Ausgerechnet der Ex-Mainzer und zuletzt glücklose Florian Niederlechner sorgte nach bereits 43 Sekunden mit seinem 12. Saisontreffer für die Entscheidung.
Ja, unglaublich wichtiger Sieg, wenn man die Ergebnisse gesehen hat. Wir wussten, das vor dem Spiel haben uns viel vorgenommen, war ein sehr, sehr schweres Spiel. Mainz hat es richtig gut gemacht, aber wir haben alles rausgehauen, kämpferisch. War vielleicht heute nicht unser bestes Spiel, aber wir haben 3 Punkte und ein Riesenkompliment an die Jungs. Wichtiger Sieg heute.
Die Mainzer wirkten über die gesamten 90 Minuten nicht so konzentriert. Wie beim 2:0-Sieg in Frankfurt, zu oft kamen die letzten Pässe nicht an. Vielleicht waren sie in Gedanken aber auch bei Stürmer Taiwo Awoniyi, der nach einem schlimmen Zusammenprall lange behandelt und zur Beobachtung in die Klinik gebracht wurde. Erste Diagnose: Gehirnerschütterung. Sportlich setzt die Niederlage die Mainzer vor den letzten 3 Saisonspielen gehörig unter Druck. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur noch 3 Punkte. Der Mainzer Trainer Achim Bayerlorzer:
Wir können uns nicht zurückwerfen lassen. Wir haben ja am Mittwoch schon das nächste Spiel. Insofern ist es natürlich absolut enttäuschend und diese Enttäuschung, die müssen wir auch leben, weil ansonsten würden wir ja was falsch machen, wenn wir jetzt sagen würden, na, das haken wir jetzt einfach ab. Das ist nicht so ganz einfach abzuhaken und jetzt haben wir es in der Hand und müssen jetzt weiter loslegen.
Und das war natürlich der Kollege Stefan Kersthold und nicht Julia Metzner. Im anderen Spiel zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen steht es nach 53 Minuten 1:0 für Schalke. Torschütze durch einen eben gerade geschossenen Handelfmeter war Caligiuri. Noch einen Sieg braucht der FC Bayern München, um sich den 8. Meistertitel in Folge zu sichern. Damit hätten viele Fans nach 10 Spieltagen der Saison wohl nicht unbedingt gerechnet. Damals entließ der FC Bayern nach einer 1:5 Niederlage gegen Frankfurt den Trainer Niko Kovac und gab Co-Trainer Hansi Flick das Vertrauen mit Erfolg. Und ich habe vor der Sendung mit dem Sportjournalisten und Bayern-Experten Günther Klein gesprochen und ihn gefragt, ob Bayern also letztendlich alles richtig gemacht hat mit dieser Entscheidung.
Ein Trainerwechsel ist immer etwas peinlich für einen Verein, weil er dadurch ja einräumt, dass er eine Fehlplanung hatte. In dem Fall war es allerdings die absolut richtige Maßnahme. Ja, es war kommunikativ einfach nicht mehr weiterzuführen zwischen der Mannschaft und Niko Kovac und Hansi Flick, der ja sicher schon mit dieser Maßgabe verpflichtet worden war, ein Aufpasser für Niko Kovac zu sein und eventuell der Mann, der dann auch in die Bresche springt, war natürlich die absolute richtige Entscheidung und ein Glücksfall in dieser Situation für den FC Bayern.
Es gab mehrere Spieler, bei denen man das Gefühl hatte, sie profitieren besonders von dieser Umstellung. Darunter auch die beiden Aussortierten aus der Nationalmannschaft, Jerome Boateng und Thomas Müller, die auch unter Niko Kovac keinen leichten Stand hatten. Wie ist deren Leistungsexplosion seit Hansi Flick da ist zu erklären?
Es geht sicher über den Faktor Vertrauen. Ja, also Thomas Müller und Niko Kovac, das war eine von Beginn an überschattete Beziehung. Ich glaube, wir können uns noch gut erinnern an den Instagram-Post von Lisa Müller, der Frau von Thomas Müller, während eines Spiels, als ihr Ehemann erst spät eingewechselt worden ist. Das liest sicher Rückschlüsse zu, dass Thomas da auch mal eine gewisse Verstimmung geäußert hat über die Rolle, die er beim Trainer spielt. Bei Jerome Boateng war es sicher auch das Vertrauen, das eine Rolle spielte, allerdings auch wieder eine körperliche Stabilisierung, denn wenn wir die Karriere von Jerome Boateng anschauen, die lief ja vor allem in den Jahren 2014 bis 2016 wunderbar, also er war sportlich eine absolute Größe, danach kam eine Fülle von Verletzungen und ihm hat dann absoluter Spielrhythmus gefehlt und den hat er natürlich auch durch die Wertschätzung von Hansi Flick jetzt wieder mehr bekommen. Und offensichtlich ist er auch in der körperlichen Verfassung, die es ihm ermöglicht, jetzt wieder konstant und auf gutem Niveau in der Bundesliga zu spielen.
Wenn man über die, ich sage mal, Entdeckung des Jahres in der Bundesliga spricht, da wird es unterschiedliche Meinungen geben. Dortmund-Fans werden wahrscheinlich eher Erling Haaland nennen und die, die es mit den Bayern halten, kontern dann und nennen Alphonse Davies. Wie beurteilen Sie die Saison des ja doch noch sehr jungen Kanadiers, der da direkt zum Stammspieler geworden ist?
Ja, also man hat ja Davies und Erling Haaland, die vermutlich beiden schnellsten Jungs in der Bundesliga, kürzlich auch im Laufduell gesehen. Und da sah man auch, dass Davies da hinter Haaland nicht zurückstehen muss. Also Davies ist wirklich einer der besten Transfers der letzten Jahre, denn er war ja eine Entdeckung, wie sie der FC Bayern gar nicht macht, wie sie eigentlich anderen Vereinen vorbehalten ist. Ein Spieler, der in Nordamerika gekickt hat, wo man also gar nicht so genau hinschaut, weil man die dortige Liga, die Major League Soccer, eher für einen Austragsstüberl für etwas ältere Semester hält. Und das muss man dem Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zugutehalten, dass er hier das richtige Auge hatte für dieses Talent, das ja zunächst als Offensivkraft geholt worden ist. Und aufgrund einer gewissen Personalnot in der Abwehr, weil David Alaba, der ja stammlinker Verteidiger ist, öfter in der Mitte aushelfen musste, sich eine Umschulung ergeben hat für Alphonso Davies. Und auf der Position ist also wirklich eine ganz tolle Lösung, weil er nach wie vor dieses Offensivgehen, diese Ausbildung als Stürmer spüren lässt, aber gleichzeitig auch mit seiner Geschwindigkeit viele knifflige defensive Situationen lösen kann.
Sie haben gerade schon gesagt, ein wichtiger Transfer von Hasan Salihamidzic. Seit Januar ist mit Oliver Kahn ja ein weiterer ehemaliger Spieler im Vorstand, der ja diese Bayern-DNA mit sich bringt. Salihamidzic wurde ja in den letzten Jahren nicht nur unkritisch gesehen. Da wurde auch erwartet, wie sich diese Dynamik weiterentwickelt. Wie haben Sie denn das Auftreten von Oliver Kahn in seinen ersten Monaten beim FC Bayern München empfunden oder erlebt?
Das Auftreten ist sehr dezent. Also nicht vergleichbar mit dem, das Spieler Oliver Kahn mal zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Er ist momentan zwar sicher einer, der schon mitbestimmt, aber in erster Linie noch ein Lernender, ein Trainee, der ja die verschiedenen Abteilungen durchläuft, gut aufpasst, wo er was lernen kann. Natürlich sitzt er dann bei den Vertragsunterzeichnungen, die ja immer für die Nachwelt dann im Bild festgehalten werden, mit am Tisch, um zu signalisieren, er ist der Mann der Zukunft. Aber er hat bisher auch Hasan Salihamidzic im Tagesgeschäft durchaus die Freiräume gelassen, sodass es also zum vielleicht erwarteten Konflikt zwischen beiden noch gar nicht gekommen ist.
Beim FC Bayern ist ja auch immer eben die Transferperiode eine ganz entscheidende, wo Hasan Salihamidzic wieder viel Arbeit vor sich haben wird. Da kursieren einige Namen, Leroy Sané seit einem Jahr, aber eben auch der Name Kai Havertz. Thomas Müller hat sich ja ein bisschen kritisch darüber geäußert, dass er es paradox finde, dass über Transfers geredet werde, während gleichzeitig Gehälter eingespart werden. Hasan Salihamidzic hat ihn danach ein wenig ja eingefangen. Gibt es hier sichtbare Spannung?
Es ist jetzt eine kleine Mediengeschichte. Also Thomas Müller hat jetzt auch versucht, mit einem von ihm selbst aufgenommenen Video da wieder etwas Schärfe rauszunehmen. Klar, in der Rechnung des Spielers ist es zunächst mal eine Unlogik. Also die Mannschaft verzichtet auf Geld, um da gewisses Einsparpotenzial zu erreichen, das dann wiederum den normalen Angestellten im Verein zugutekommt. Und kaum hat man diese Krise im Ansatz hinter sich. Ja, aus Sicht der Spieler kommen schon wieder die großen Investitionen. Allerdings hat Thomas Müller jetzt auch zu verstehen gegeben, dass ihm natürlich sehr bewusst ist, dass der FC Bayern weiter die großen Transfers wird tätigen müssen. Kai Havertz ist ja da sicher ein logischer Name. Also der FC Bayern muss als deutscher Branchenführer wirklich daran denken, diesen jungen Spieler eventuell zu verpflichten. Allerdings wäre der 20-jährige Kai Havertz auch ein sehr ernstzunehmender Positionsrivale für den 30-jährigen Thomas Müller. Auch das spielt hier mit rein.
Günther Klein zu den Gründen für die letztlich doch sehr erfolgreiche Fußballsaison von Bayern München. In der zweiten Bundesliga war Derby-Zeit angesagt. Der Karlsruher SC empfing heute den VfB Stuttgart. Stuttgart hätte mit einem Sieg wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz springen können. Doch im Derby zeigten die Schwaben Nerven und verloren mit 1:2. Philipp Sommer.
13 Jahre musste der KSC warten auf einen Derby-Sieg. Nicht nur deshalb das 2:1 gegen den VfB Stuttgart doppelt süß. Mit stabiler Defensive und permanentem Pressing provozierte Karlsruhe Fehler des Aufstiegskandidaten und nutzte diese. Nach 7 Minuten Wanicek nach einem Ballverlust von Kaminski mit dem 1:0 für Karlsruhe. Stuttgart brauchte lange, um sich zu erholen, kam nach 35 Minuten zum Ausgleich. Gonzales traf per Elfmeter nach Foul von Stiefler an Wamangituka. Der VfB danach besser, aber Karlsruhe blieb im Spiel und machte in der 72. Minute das 2:1 durch Fröde nach einem Eckball. Ein Kullertor, aber der Siegtreffer für den KSC und der war nicht unverdient, denn Stuttgart kam nicht gut in dieses Spiel in der zweiten Hälfte.
Darmstadt und Hannover befinden sich beide im gesicherten Mittelfeld und können die Saison entspannt zu Ende spielen. Darmstadt sammelte heute noch einmal 3 weitere Zähler im direkten Duell und gewann mit 3:2. Philipp Hofmeister.
Mit einem spektakulären 3:2 Heimsieg über Hannover 96 festigt Darmstadt 98 den guten 5. Platz in der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga. Mann des Tages am Bördenfalltor war Patrick Pfeiffer. Der gerade mal 20-jährige Lilienverteidiger köpfte die Darmstädter bei seinem Zweitliga-Startelf-Debüt in der Nachspielzeit eines verrückten Fußballspiels zum Heimsieg. Darmstadt hatte schon zur Pause dank Serdar Dursun vorn gelegen. Doch Hannover kam bärenstark aus der Kabine und drehte das Spiel binnen 10 Minuten. Doch die Lilien antworteten umgehend durch Fabian Schnellhardt Treffer zum 2:2. Beide Mannschaften spielten in der Schlussphase auf Sieg, aber nur die Lilien wurden dafür belohnt, weil der junge Patrick Pfeiffer seinen großen Auftritt hatte.
Wichtige Punkte im Abstiegskampf holte der FC St. Pauli. Die Hamburger gewannen gegen ihren Angstgegner Erzgebirge Aue mit 2:1. Michael Augustin.
Die Serie ist gerissen. 10 Spiele hatte der FC St. Pauli auf einen Sieg gegen Erzgebirge Aue gewartet und jetzt mit 2:1 gewonnen. Obwohl die Gäste zu Beginn des Spiels besser waren, gelang den Hamburgern der erste Treffer. Diamant Takos mit dem 1:0 in der 22. Minute. Fährmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 und selbst ein dritter Treffer wäre noch möglich gewesen. Aber Diamant Takos scheiterte mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Mendel. Spannend wurde es nochmal ab der 73. Minute, als der ehemalige St. Paulianer Gonter die Gäste auf 1:2 heranbrachte. Aber die Hamburger schaukelten den Vorsprung über die Zeit und holen sich 3 enorm wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Im Finalturnier der Basketball-Bundesliga läuft heute und morgen bereits der letzte Spieltag der Gruppenphase, heute bei Gruppe A. Dort spielt gerade Bayern München gegen die Baskets Oldenburg. Es geht um den 2. Platz in der Gruppe vor den anstehenden Viertelfinals. Patrick Schmid ist für uns in der Halle in München. Wie verläuft die Partie denn bisher?
Total ausgeglichen. Man merkt, dass beide Teams bislang die gleiche Statistik haben, beide haben 2-mal gewonnen und 1-mal verloren, jeweils gegen Ulm, die anderen beiden Partien gewonnen. Und hier steht es aktuell 30:28 für den Titelverteidiger, für Bayern München, jetzt aber Oldenburg im Angriff, links unterm Korb und Robin Amaze mit dem Korbleger, der ist ausgeliehen vom FC Bayern an Oldenburg, schafft hier wieder den Ausgleich zum 30:30. Hier geht es ja um den Gruppenplatz 2. Ulm ist ja schon sicher Gruppensieger. Deswegen geht es hier vor allem darum, dass man einen Tag mehr Pause hat und im Viertelfinale den vermeintlich leichteren Gegner bekommt.
Sie haben es gerade schon erwähnt. Ulm hat diese beiden Teams geschlagen, präsentiert sich bisher in starker Form und hat am Nachmittag ja auch gegen Göttingen gespielt. Konnten Sie zum Abschluss der Vorrunde Ihre Form noch einmal bestätigen?
Ja, total. Und das, obwohl der Trainer dem ein oder anderen Spieler, der sonst nicht so oft zum Einsatz kommt, mehr Minuten gegeben hat. Also einige wichtigere Spieler wurden eher geschont. Und trotzdem haben die Ulmer total überzeugt beim 89:66 gegen die BG Göttingen. Die ersten 2 Viertel waren noch relativ eng, aber danach sind die Ulmer dann davongezogen, hatten unter anderem einen 17:0 Lauf. Richtig stark war da auch die Dreierquote. Die Schwaben haben fast 50% der Würfe von jenseits der Dreierlinie getroffen. Auch hier in dieser Partie zwischen Bayern und Oldenburg wird viel von außen geworfen und getroffen. Ist richtig was los, munteres Spielchen, 30:30.
Mal gucken, wie es ausgeht. Patrick Schmid aus der Halle in München, wo gerade Bayern München gegen die Baskets Oldenburg im Finalturnier der Basketball-Bundesliga spielt. Auch im Herrentischtennis wurde die Saison ja nach 3-monatiger Unterbrechung fortgeführt und heute zu Ende gespielt. Und es gab einen ganz neuen Meister, und zwar den 1. FC Saarbrücken. Der gewinnt das Playoff-Finale mit 3:1 gegen den Titelverteidiger aus Ochsenhausen und holt zum ersten Mal den Titel im Tischtennis. Stefan Hauch.
Den Auftakt machte Kapitän Patrick Franziska, der Weltranglisten 16. gegen Hugo Calderano, den Weltranglisten 6. von Ochsenhausen. 3:2 für Patrick Franziska. Dann Chang Kun, der Chinese, für den ersten FC Saarbrücken gegen Simon Gauzy. Eine klare Angelegenheit. 3:1 siegte Chang Kun. Im dritten Spiel verlor der Saarbrücker Darko Djordjic gegen Jakob Dyasch. Und das vierte Spiel brachte dann die Entscheidung. Chang Kun noch einmal für den ersten FC Saarbrücken gegen den Portugiesen Hugo Calderano. Ein klares, deutliches 3:0.
Seit dieser Woche spielen die deutschen Tennisprofis wieder, zumindest einige. Bei der DTB German Pro Series, eine Turnierersatzreihe quasi, um den Spielern Spielpraxis zu ermöglichen während der unterbrochenen Toursaison. Direkt mit dabei war auch Kevin Krawitz. Nach seinem French Open Sieg mit Doppelpartner Andreas Mies im vergangenen Jahr trat er hier aber ja, gezwungenermaßen alleine an. Ich habe mit ihm im Vorfeld der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt, wie es denn war, nach den letzten Monaten wieder in einem Wettkampf auf dem Platz zu stehen.
Cool, auf jeden Fall. Also ich meine, es hat Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu spielen, auch wenn es Einzel war, auch wenn ich schon lange kein Einzel mehr gespielt habe. Aber die Competition einfach, ich bin einfach ein Turnierspieler und mich hat es auf jeden Fall gefreut, einfach mal mit den anderen Jungs sich wieder zu messen, mal gucken, wo mein Niveau ist im Einzel. Und ja, hat riesen Spaß gemacht die Woche.
Wie fällt jetzt Ihr sportliches Fazit Ihrer ersten Spiele aus?
Gut, also ich bin zufrieden. Ich hatte eine sehr, sehr schwierige Gruppe, würde ich sagen, aber bin da auch glücklich weitergekommen, muss ich auch dazu sagen. Ja, ich habe, glaube ich, 3 gute Matches gespielt, vier gute Matches eigentlich gespielt. Gegen Daniel Masur hätte ich auch einen Satz gewinnen können, gegen Peter Gojovcik war ich auch nah dran, aber ich meine, da steht 120 oder so, da habe ich mich einfach reinkrankt. Ich wusste auch, dass ja mein körperliches Niveau jetzt nicht auf Top-Level ist. Und ja, dann hatte ich ein drittes Match, das war sehr, sehr gut. Das vierte, ja, da habe ich dann schon, muss ich ehrlicherweise zugeben, meinen Körper ein bisschen gespürt, weil es einfach ungewohnt ist, so viele Einzelmatches hintereinander zu spielen. Ja, genau.
Und jetzt, nachdem das wieder losgegangen ist, wie viel Turniertennis hoffen Sie denn jetzt 2020 nach diesen doch recht wilden letzten Monaten noch spielen zu können?
Ja, wird sich zeigen. Also ich bin eher, was US Open jetzt anbelangt, bin ich mir 50-50, würde ich sagen. Die wollen morgen oder übermorgen, glaube ich, ein Statement rausbringen, was sie jetzt genau machen. Also ich hoffe natürlich, dass irgendwelche Turniere dieses Jahr stattfinden unter Umständen, die noch okay sind, also ohne Quarantäne und so, wäre es halt im Optimalfall. Aber ja, wird sich zeigen, müssen wir alle abwarten und ich glaube, ja, dass jeder hofft, dass ein paar Turniere dieses Jahr noch stattfinden.
Auf die US Open wollte ich natürlich auch hinaus. Da gab es ja in den letzten Tagen einiges an Kritik von Djokovic oder Nadal, auch von Alexander Zverev. Das heißt, Sie warten erstmal ab, was da morgen für Informationen kommen, bevor Sie das entscheiden wollen.
Ja, also wenn die US Open stattfindet, glaube ich schon, dass wir spielen. Also ich bespreche da nochmal mit Andy Mies auf jeden Fall. Aber was da so, sich so raushören lässt, soll die US Open ja ein kleineres Doppelfeld geben, was jetzt wir jetzt weniger die Probleme hatten, aber ich finde, ein Grand Slam soll einfach, dass jeder dabei ist, dass jeder spielen soll ohne Ausnahme. Also nicht, dass irgendwer sagt, okay, ja, ich spiele nicht, ich spiele auch nicht und dass 50% gar nicht spielen, das ist, ja, dann fühlt sich vielleicht nicht als Grand Slam Turnier an, leider. Deswegen sind wir schon dabei, dass wir auf jeden Fall spielen, wenn es stattfindet.
Ihr Kollege Alexander Zverev, den schien so ein bisschen diese Vorstellung einer wochenlangen Quarantäne am New Yorker Flughafen abzuschrecken. Ist das für Sie etwas, was man in Kauf nehmen muss in so einer Situation auch mal?
Ja, muss man mal in Kauf nehmen, aber da sehe ich es ähnlich, weil also kommt auch darauf an, klar, wenn es jetzt eine Woche Quarantäne ist, glaube ich, das wird jeder überleben und so. Aber wenn es jetzt 4 Wochen Quarantäne sind, muss man sich schon überlegen, ob man es dann macht. Also klar, das wäre dann ein bisschen zu lang im Flughafenhotel und ja, nur Hotelanlage, das ist dann ja nicht so einfach, glaube ich. Aber ich bin der Typ, der, wenn die US Open stattfindet, dann will ich auf jeden Fall spielen. So, oder sind wir beide, glaube ich, der Ansicht. Und was halt drumherum dann passiert, wird man sehen.
Haben Sie denn auch, also da letztes Jahr relativ viel los war bei Ihnen, diese Art Zwangspause, die es dieses Jahr gab, irgendwo als nützlich empfunden, in dem Sinne, dass man mal ein wenig runterfahren und abschalten konnte? Oder hätten Sie gerne wirklich einfach weitergespielt das ganze Jahr?
Ja, also am Anfang habe ich gedacht, okay, mal kurz durchatmen, ist nicht schlecht. Da war es mal erst 6 Wochen Pause, dass man sagt, okay, 3 Wochen durchatmen, 3 Wochen wieder trainieren quasi. war am Anfang eigentlich ganz cool so, aber natürlich ist die Phase jetzt sehr, sehr lang geworden. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, würde ich sagen, weil so lang war ich ja auch noch nie daheim und so ein Heimalltag hatte ich ja eigentlich noch nie in meinem Leben so. Also ich bin ja seit 10, 12 Jahren so am Reisen unterwegs immer. Und deswegen genieße ich die Zeit auf jeden Fall auch daheim, also weil es einfach was anders ist, weil man einfach andere Sachen machen kann und ja einfach die Family-Zeit daheim auch sehr, sehr genießen kann. Aber andererseits freue ich mich natürlich auch, wenn es wieder weitergeht jetzt langsam. Mir macht es einfach, klar, logischerweise Spaß, der Sport, und ich will Turniere spielen und ich will wieder zurück auf die Tour.
Ja, Sie haben die Zeit ja auch genutzt, diese Zwangspause. Sie haben für einen Monat im Discounter gearbeitet auf Minijob-Basis. Das wurde in den Medien ja auch breit thematisiert. Welchen Teil der Arbeit haben Sie als vielleicht ja besonders anstrengend empfunden?
So alles anspruchsvoll, würde ich sagen. Also ich habe da auch Respekt an die Mitarbeiter und so, die das ganze Leben machen, die Arbeit. Und ja, da weiß man halt, was wichtig ist eigentlich, ne, im Leben. Also jeder braucht Lebensmittel. Und wenn alles quasi auf Stillstand ist, und da muss es auf jeden Fall weitergehen. Und ja, ich meine, das ist alles anspruchsvoll. Ich meine, ich stand 5,5 Stunden draußen. Security ist ja nicht das Spannendste, würde ich sagen, aber die Arbeit muss natürlich auch gemacht werden, logischerweise. Und da ist es mir dann auch erstmal bewusst geworden.
Also wenn man sich anschaut, was vor einem Jahr bei Ihnen war und jetzt natürlich ein großer Unterschied, wenn man sieht, es ist fast auf den Tag ein Jahr her, dass Sie zusammen mit Andreas Mies die French Open im Doppel gewonnen haben. Wie oft denken Sie an das Spiel, an das Finale heute noch zurück?
Ja, jetzt war letztens vor kurzem der Jahrestag und natürlich denkt man da öfter dran zurück, auf jeden Fall. Oder kriegt dann auch hier und da mal Videos. Und ja, ich habe mir das Match dann auch nochmal so ein bisschen Schnelldurchlauf mal angeguckt, speziell den Anfang und das Ende. Und da weiß man natürlich, wie jeder Ballwechsel war, wie die Emotionen da waren in der oder der Situation, wie man sich da gefühlt hat, und versetzt man sich dann nochmal rein, was danach passiert ist, was davor, vor dem Finale passiert ist. Und ja, da weiß man natürlich jeden Moment.
Also es war ja auch ein bisschen lebensveränderndes Spiel. Ihr Doppelpartner Andreas Mies meinte vor kurzem in einem Interview mit dem Kölner Express, vor dem French Open-Sieg hätte ihn die Corona-Krise relativ hart getroffen. Das gilt ja für viele Tennisspieler jetzt sicher auch. Kriegen Sie da von Ihren Kollegen auch Ängste oder Sorgen mit in letzter Zeit?
Mit, also jetzt konkret teilweise auf jeden Fall, weil man kennt die Jungs natürlich auch und man weiß natürlich auch, in welche Situation die stecken, die weiter hinten stehen, und dass das Finanzielle jetzt nicht so gut war in den letzten Jahren, einfach weil die auf dieser Challenger-Ebene, weil man da einfach weniger verdient. Und klar, dass es für viele eng wird, klar. Also die haben ja auch weiterhin Kosten und Ausgaben, und deswegen trifft es da natürlich sehr, sehr viele hart in der Zeit. Ja.
Gibt es etwas, was Ihrer Meinung nach besser getan werden könnte, um diese Spielerinnen und Spieler zu unterstützen?
Ja, ich glaube, da gibt es immer wieder Gespräche mit der ATP, mit der ITF, speziell mit den Grand Slam-Turnieren. Aber eine Art Hilfe gab es ja schon für Spieler von 150 bis 500, glaube ich. Aber natürlich, meiner Meinung nach, kann man das noch besser machen, weil den Grand Slam-Turnieren, den ging es ja in den vergangenen Jahren jetzt auch nicht schlecht. Also die haben ja sehr, sehr viel Profit mit den Turnieren auch gemacht, und da könnte man natürlich auch ja mal drüber nachdenken, dass ein Tennisspieler, der 300 steht, dass er nicht ums Überleben kämpfen muss quasi, oder am Ende des Jahres sagen muss, okay, hoffentlich komme ich mit Plus raus. Das soll eigentlich nicht sein, weil das Niveau ist gut. Das Niveau ist besser geworden in den letzten Jahren, und die Nummer 300, die kann auch sehr, sehr gut spielen. Und deswegen verdient die das auch, dann vom Tennis zu leben.
Tennisprofi Kevin Krawitz zu den Spielen bei der DTB German Pro Series, der Debatte um die US Open und auch seinen Nebenjob während der Corona-Zeit bei einem Discounter. Von Mitte März bis Mitte April war der Tiroler Skiort Sölden wegen Corona in der Quarantäne. Jetzt ist die Ortschaft aber nicht nur wieder auf, sie ist auch gleich zum Basislager für ein 18-tägiges Trainingslager für Profiradfahrer wie Peter Sagan und Emanuel Buchmann geworden. Denn das Team Bora Hansgrohe hat sein Training wieder aufgenommen, wenn natürlich auch unter anderen Bedingungen als sonst. Für uns im Trainingslager dabei war Tom Mustroff.
Die Sonne brennt auf die noch schneebedeckten Gipfel des Ötztals herunter. Tiroler Fahrradliebhaber rasen die Downhill-Pisten herunter, und auch die Straßen sind mit Menschen auf Rennrädern gut gefüllt. Mittendrin mehrere Gruppen von Profis von Bora Hansgrohe.
Wir sind, glaube ich, die erste Worldtour-Mannschaft, die wo geschlossen trainiert. Wir haben da sehr, sehr gute Bedingungen hier im Ötztal, und deswegen haben wir uns entschlossen, sobald es möglich ist, nach der Pandemiepause loszulegen.
sagt Ralf Denk, der Manager des Rennstalls. Quartier hat er in Sölden aufgeschlagen. Der Skiort galt vor wenigen Monaten noch als Pandemie-Hotspot, stand von Mitte März bis Mitte April unter Quarantäne. Der frühe Schock und die harten Maßnahmen haben aber zu größerer Effektivität bei der Eindämmung des Virus geführt. Davon geht jedenfalls Denk aus.
Das Tal, Ötztal hier, hat aktuell null Fälle. Das Hotelpersonal ist getestet. Also wir fühlen uns hier sehr sicher und ich glaube, dass nichts passiert.
Seine Rennfahrer freuen sich auf das Trainingslager. Emanuel Buchmann, aktuell Deutschlands bester Rundfahrer.
Ja, jetzt bin ich froh, dass es endlich wieder losgeht. Die letzte Zeit war jetzt 3,5 Monate zu Hause und normal ist man das ja schon gewohnt, dass man immer mit dem Team unterwegs ist, die Leute immer sieht und irgendwann fehlt es einem doch. Ich sag mal so, ein Monat geht gut, aber irgendwann will man die Teamkollegen wieder treffen.
Auch dem größten Star im Team, dem dreifachen Weltmeister Peter Sagan, geht es so.
Sicher ist es gut, dass es wieder losgeht. Und ich glaube, es wird alles positiv. Wir alle haben gestern die Corona-Tests gemacht, alle mit negativem Ergebnis. Und deshalb können wir ruhig bleiben.
Angesagt sind gleich 18 Tage Trainingslager. Die Rennfahrer wohnen in der Höhe. Eine Gruppe auf 2090 Meter Höhe, die andere auf 1400 Meter.
Es ist gut, dass wir in der Höhe sind. In der ersten Woche sollten wir es ruhiger angehen lassen und uns an die Höhe gewöhnen. Danach gibt es die längeren und härteren Trainingseinheiten.
Lautet Sagans Ausblick auf das Programm. Das klingt nach völlig normalem Trainingslager. Ein paar Änderungen gibt es Corona-bedingt aber doch.
Wir haben als Team ein bisschen Gruppen eingeteilt, dass das nicht zu sehr durchgemischt wird, falls es da noch mal einen Fall geben sollte, dass nicht gleich alle infiziert sind. Ja, wir sind hier 10 Fahrer insgesamt. Wir haben das jetzt in 2 Fünfergruppen aufgeteilt, die zusammen trainieren. Eben 5 Leute, die halt zusammen sind und auch beim Essen schauen wir, dass wir ein bisschen getrennt sitzen.
In insgesamt 5 Gruppen auf 2 unterschiedlichen Standorten ist das Team aufgeteilt. Jede Kerngruppe hat jeweils eigene Mechaniker und Masseure. So wenig Kontakt wie möglich zwischen den Gruppen lautet die Devise.
Sollte einer positiv auf Corona getestet werden, dann müssen wir die Gruppe, in der er sich befunden hat, nachtesten und dann müssen wir eben entscheiden.
Beschreibt Denk das Szenario im Falle einer Infektion. Durch die Pandemie ist sein Team bislang verhältnismäßig gut gekommen, auch wirtschaftlich.
Die Sponsorengelder sind zu 100% bis dato eingegangen. Aber wir haben natürlich auch Federn gelassen, weil Rennen abgesagt worden sind. Man bekommt ja bei jedem Rennen ein Antrittsgeld. Und kein Rennen, kein Antrittsgeld und dementsprechend weniger Geld in unseren Teamkassen.
Gehälter hat Denk aber nicht kürzen müssen. Jetzt wagt er Schritt für Schritt die Rückkehr in den Normalbetrieb.
Wir nehmen jetzt mal ja jedes Radrennen, was wir bekommen können, weil das könnt ihr euch sicher vorstellen, dass die Rennfahrer ja schauen, gell? Schauen mit den Hufen, sie wollen endlich Rennen fahren. Gell? Und die haben ihr Geld bekommen, haben aber außer Training nicht viel gemacht und die fühlen sich dabei auch nicht gut. Gell? Und von dem her brennt jeder Rennfahrer da jetzt halt loszulegen.
Das erste Rennen für sein Team wird es schon Anfang Juli geben, also kurz nach dem Trainingslager. Es ist die Sibiu-Tour in Rumänien. Das frühe Trainingslager hat auch einen Vorteil im Hinblick auf die ersten großen Rennen im August.
Weil wir jetzt so früh da sind, können wir noch ein zweites einschieben. Ein zweites Trainingslager, bevor das es losgeht. Das zweite Trainingslager wird dann individueller sein, also nicht mehr alle auf einen Platz, sondern wir werden mit den Bergfahrern irgendwo hingehen, mit den Sprintern vielleicht eher, wo es ein bisschen flacher ist. Aber wir können 2 Trainingslager vor dem Neustart abhalten und wir versprechen uns da schon einen Vorteil, ja.
Das Team hat auch Großes vor für die Restsaison. Rundfahrtspezialist Emanuel Buchmann.
Ja, jetzt letztes Jahr war ich 4. bei der Tour und man will sich ja jedes Jahr verbessern, also ist das Podium das Ziel.
Dafür schindet sich seine Bergfahrergruppe bereits jetzt im Ötztal, dem einstigen Corona-Hotspot. Das Trainingslager sorgt zugleich dafür, dass zumindest 2 Hoteliers wieder Einnahmen über 18 Tage haben.
Tom Mustroff mit Eindrücken aus dem Trainingslager von Bora Hans Grohe. Seine Wochenenden auf Fußballplätzen verbringen, sich Notizen zu einzelnen Spielern machen und Transfers der großen Clubs in die Wege leiten. Was klingt wie ein Traumjob für Fußballfans, ist tatsächlich Knochenarbeit, das Scouting. Früher reicht es oft, für das Finden von Talenten auf die Bolzplätze in der Region zu fahren. Heute müssen die Spieler sich da wesentlich flexibler sein. Davon mehr erzählen kann Theo Gries, ehemaliger Fußballprofi und jetzt Scout bei Union Berlin. Und unser Kollege Thomas Wheeler hat ihn über 5 Monate bei seiner Arbeit begleitet. Und ich habe ihn erst einmal gefragt, wie der Alltag eines Bundesliga-Scouts denn eigentlich aussieht.
Also in dem Fall kann ich nur für Theo Gries sprechen, beziehungsweise für den 1. FC Union Berlin. Da sind die Scouts alle fest angestellt. Das ist übrigens auch nicht typisch für den Profifußball, beziehungsweise auch für den Fußball generell, wenn es um Sichtung geht. Das heißt, die haben einen Alltag, der sich dahingehend gestaltet, dass sie von Freitag bis Montag in der Regel auf Achse sind. Jeden Tag mindestens ein Spiel sehen. Bei Theo Gries ist es so, dass zu den Profispielen teilweise auch noch Amateurspiele dazukommen, beziehungsweise Spiele der A- beziehungsweise B-Jugend-Bundesligen und das nicht nur im Inland, dass er unterwegs ist, sondern natürlich auch im Ausland, zum Teil in Österreich, in den Niederlanden, also im europäischen nahen Ausland, manchmal auch in Polen. Und das bedeutet für ihn eigentlich im Prinzip, jeden Tag ist er unterwegs, er fährt mit dem Auto meistens zu den Spielen hier in Deutschland, beziehungsweise wenn es ins Ausland geht, dann fliegt er auch in der Regel. Und dann kommt da schon mal so ein 10-12-Stunden-Tag zustande, wo er zum Spiel hinfährt, sich natürlich auch vorbereiten muss. Man hat vorher über die Spieler gesprochen, zusammen mit den anderen Scouts, die man sichten möchte. Dann ist man im Stadion, macht sich seine Notizen, ob das ein Spieler sein könnte für den Verein. Und danach, wenn man wieder zu Hause ist, gibt es die Nachbereitung. Dann werden sämtliche Parameter, die man festgelegt hat, die Daten in eine Datenbank eingetragen. Die nennt sich Y-Scout. Die können übrigens alle Journalisten auch benutzen, Schiedsrichter, Scouts, Spielerberater, um sich einen Einblick zu erlauben bzw. Informationen zu bekommen über Spieler national wie international.
Gries ist ja schon lange jetzt dabei, schon ein paar Jahre zumindest. Worauf achtet er bei einem Spieler, wenn er den zum ersten Mal sieht?
Theo Gries ist genau gesagt seit 2011 Scout beim 1. FC Union, hat die Scouting-Abteilung beim Berliner Fußball-Bundesligisten mit aufgebaut. Ihm geht es vor allem darum, wenn er sich junge Spieler anschaut, welches Potenzial haben die? Also gibt es da möglicherweise schon eine gewisse Robustheit, die zu erkennen ist? Wie sieht's aus mit dem Kopfballspiel, mit dem Passspiel? Was lässt sich dort verbessern? Bei den jungen Spielern sagt er, lässt sich immer alles verbessern. Sie müssen halt einfach nur hart an sich arbeiten. Und dann kommt aber natürlich noch dazu, dass er bei der Sichtung von seiner Erfahrung als Profi natürlich enorm profitiert.
Also das ist dann ein Stück weit Lebenserfahrung, wie die Jungs reagieren auf bestimmte Sachen, wie sich jemand vor dem Spiel direkt verhält, kaspert er nur rum oder ist er ein Einzelgänger, der sich alleine mit seinen Kopfhörern auf dem Platz bewegt und sich die Platzverhältnisse, Rasenverhältnisse anguckt. Und bei solchen Spielern, die ich zum ersten Mal sehe und wo eine ganz klare Bewertung auch dann schon her muss, bin ich zumeist eine Stunde vorm Spiel im Stadion und schaue mir dann praktisch seinen ersten Schritt auf den Platz an, auch noch in Zivilkleidung oder im Trainingsanzug. Und dann leite ich so manches ab.
Aha, das heißt wirklich, die Spieler stehen quasi unter Beobachtung noch, bevor sie sich überhaupt umgezogen haben. Jetzt ist Gries, Sie haben es gerade gesagt, seit 2011 als Scout dabei. Wie hat sich denn das Scouting-Geschäft in den letzten Jahren verändert? Hat es da neue Entwicklungen gegeben? Weil es ist natürlich alles schon ein bisschen schnelllebiger geworden, hat man das Gefühl, wie Talente entdeckt werden zum Beispiel.
Inzwischen, wenn man sich das anschaut, dann arbeiten sie auch viel über Empfehlungen der Berater. Also da sind eine Menge Aufträge, die sie abarbeiten, 60-70%, sagt Theo Gries. Und an der Stelle kommt er so ein bisschen auch ins Grübeln und sagt, dass er sich mehr und mehr in seiner Arbeit als Erfüllungsgehilfe der Berater sieht, hat auch schlechte Erfahrungen natürlich gesammelt, jede Menge, 1500 Spiele hat er übrigens bisher gesichtet in seiner Tätigkeit als Scout. Da gab es Empfehlungen, dann ist er irgendwo hingefahren, ja, und am Ende war das Ganze ein Flop. Das muss man in Kauf nehmen, das ist das eine, dass halt die Berater auch einen zunehmenden Einfluss haben auf die Tätigkeit der Scouts. Das andere ist, auch die Arbeitsweise hat sich vielfach geändert. Bei jüngeren Scouts zum Beispiel ist es so, dass die zwar auch in den Stadien sind und sich die Spiele anschauen. Theo Gries legt einen sehr großen Wert, live im Stadion zu sein. Da ist es, die haben ihre iPads oder ihre Smartphones dabei. Es gibt natürlich auch Apps für Scouts und da gibt es bestimmte Parameter und da wird dann dementsprechend nur noch ein Kreuz gemacht, wie es aussieht beispielsweise mit dem Passspiel, mit dem Kopfballspiel, und die kriegen oft gar nicht so viel. Ich habe es auch mitbekommen bei einem Besuch in Österreich vom Spiel mit, wenn sie im Stadion sind, weil sie die ganze Zeit nur an ihrem Smartphone rumdaddeln. Das ist eine andere Komponente des Geschäfts, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat.
Sie haben gerade schon gesagt, Herr Gries ist gerne live im Stadion. Jetzt haben Sie ihn ja begleitet in einer ja schwierigen, interessanten Zeit. Wie ist sein Job denn jetzt gerade in der Corona-Pandemie und vor dieser anstehenden, wahrscheinlich außergewöhnlichen Transferphase?
Es ist so, dass er im März sein letztes Live-Spiel gesehen hat. Das war ein Jugendspiel noch. Danach war er wie alle anderen Scouts zu Hause. Das bedeutete also dann auch für ihn Homeoffice, Spiele zu Hause sehen auf Video, komplette Spiele oder nur Videosequenzen. Und er denkt sich auch, dass sich durch die Corona-Pandemie die Berufssparte an sich verändern wird, dass man nicht so viel mehr unterwegs ist künftig, weil es natürlich auch Geld kostet für die Vereine. Union ist ein kleiner Verein der ersten Liga, dass sich das verteilen wird. Wird möglicherweise in ein Verhältnis nur noch ein Drittel Live-Spiele im Stadion und der Rest dann Arbeit von zu Hause.
Soweit Thomas Wheeler über die Arbeit von Scout Theo Gries. Das gesamte Feature, ein gut gehütetes Geheimnis, der Alltag eines Scouts im Profifußball, von unseren Kollegen vom Nachspiel bei Deutschlandfunk Kultur können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Bei Schalke gegen Leverkusen ist inzwischen der 1:1 Ausgleich gefallen. Torschütze für Leverkusen war Paulinho. Es sind noch rund 5 Minuten plus Nachspielzeit zu spielen. Ibuprofen, die wie Smarties verteilt werden. Dieser Satz des Bundesliga-Profis Neven Subotic aus der ARD-Dokumentation Geheimsache Doping, hau rein die Pille, ist hängen geblieben. Im Fokus Schmerzmittelmissbrauch im Fußball. Die konstante Einnahme von Schmerzmitteln ist für die Sportlerinnen und Sportler mit großen Risiken verbunden. Und das ist natürlich nicht nur im Herrenfußball ein Thema, sondern zum Beispiel auch im Frauenfußball oder im Handball, wie Josef Opfermann berichtet.
Über Schmerzmittelmissbrauch aufklären. Für die ehemalige Frauenfußballerin Tabea Kemme ist das ein Anliegen. Wie bei den Männern komme es ebenso bei den Frauen immer wieder zum überbordenden Einsatz von Schmerzmedikamenten, sagt die Potsdamerin. Und damit zur potenziellen Gesundheitsgefährdung. Kemme spielte in der Bundesliga, in der englischen Liga und in der deutschen Nationalmannschaft. Auch sie griff in ihrer Laufbahn immer wieder auf Schmerzmittel zurück.
Irgendwie nimmst du ein paar Schmerzmittel und trainierst dann weiter, weil ja irgendwie am Wochenende der Wettkampf ist. Und dann kommst du aber irgendwann an den Punkt, wo du das realisierst, was da eigentlich gerade passiert. Weil letztlich bist du immer diejenige als Athlet oder Athletin, die dann auch wirklich die Tablette schluckt.
Tabea Kemme war immer wieder verletzt. Meniskusriss, Knorpelschaden, das Knie bald so sehr lädiert, dass Schmerzmittel wie Ibuprofen für sie unumgänglich wurden, sagt sie. Diesen Zustand wollte die Nationalspielerin nicht auf Dauer hinnehmen.
Morgens aus dem Bett wollte ich die Treppen runter ins Wohnzimmer gehen. Es war jedes Mal, diese Treppe war dieses Hindernis bzw. das Zeichen dafür. Ich habe Schmerzen, ich kann diesen Schmerzen auch nicht mehr standhalten, weil sie einfach so präsent waren. Dann nehme ich eine Ibu 400 oder das, was halt gerade in meiner Kulturtasche ist. Und das habe ich mir immer bildlich vor Augen gehalten, weil das Problem verschiebt sich nur.
Tabea Kemme beendete ihre Karriere schon mit 28 Jahren. Der Einsatz von Schmerzmitteln bei Profiteamsportlern. Am Kölner Dopingkontrolllabor interessieren sich Wissenschaftler seit langem dafür. Schon 2007 untersuchten sie Dopingproben auch auf Schmerzmittel. Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Bei Fußballprofis fanden die Forscher in 44% aller Wettkampftests Schmerzmittelspuren. Noch krasser war es im Handball. Dort enthielten 62% aller Proben nach Spielen Spuren von Schmerzmitteln. Nationalspieler Paul Drucks sieht in der Intensität des modernen Handballspiels eine mögliche Erklärung.
Ich glaube, unser Problem im Handball ist sicherlich, dass wir zu viele Spiele in kurzer Zeit haben, vor allem bei Großturnieren. Deshalb glaube ich einfach, dass dadurch die Regenerationsphase vielleicht für die Spieler einfach zu gering ist.
Drucks selbst sagt, er nehme nur in Ausnahmefällen Schmerzmittel und behauptet, in seinem Club und in der Nationalmannschaft sei das Problem nicht so gravierend. Der Deutsche Handballbund sieht jetzt trotzdem Handlungsbedarf. Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, sagt, man wolle sich jetzt mit dem Thema im Verband noch intensiver beschäftigen.
Wir werden dem Präsidium jetzt vorschlagen, den wissenschaftlichen Beirat genau mal zu diesem Thema einzuberufen und vielleicht auch zu gucken, wo es auch im Handball diese Situationen gibt und wo man gegebenenfalls sogar nachsteuern kann oder muss, um es dann zu verbessern.
Ob Frauenfußball oder Spitzenhandball, die Diskussion über Schmerzmittelmissbrauch im Sport ist in vollem Gange.
Josef Opfermann und die Dokumentation kommt von der ARD-Doping-Redaktion in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv und mein Kollege Matthias Friebe hat im Sportgespräch mit Hajo Seppelt und Jonathan Sachse, zwei Autoren der Dokumentation, darüber gesprochen und da ging es unter anderem auch darum, wie die Autoren diese doch sensiblen Gespräche mit den Spielern überhaupt zustande bekommen haben.
Solche Gespräche sind wirklich nur zustande gekommen, weil diese Profis direkt erreichbar waren. Also nehmen wir mal das prominenteste Beispiel neben Subotic. Das ist jemand, der seinen Alltag ungewöhnlicherweise für manch einen Fußballprofi quasi ziemlich autark organisiert. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Berater für bestimmte Bereiche hat. Der ist ja viel auch in der Stiftungswelt aktiv, hat seine eigene Stiftung. Und bei dem läuft das wirklich so, als würde man quasi mit einer ganz anderen Branche in Kontakt treten. E-Mail-Anfrage mit Kalendereinladung. Nach ein paar Tagen ruft er dann quasi passend zu seinem Zeitplan zurück. Das war für uns eine zentrale Erkenntnis in der Recherchemethodik dann, die wir dann verfeinert haben. dass wir eben wegen dieser schlechten Erfahrung, dass man sonst gar nicht ins Gespräch kommt, möglichst viel den Direktkontakt suchen müssen und dadurch dann auch einfach die Presseabteilung vermeiden müssen.
Und das ganze Sportgespräch können Sie nachher hören ab 23.30 Uhr oder nach Hören in unserer App der DLF Audiothek. Und Schmerzmittel sind gang und gäbe, nicht nur im Profifußball, auch in anderen Sportarten, im Amateursport, auch unter Freizeitsportlern, die einfach mal eine Runde laufen gehen. Und viele fragen sich, warum auch nicht? Viele der Mittel sind ja rezeptfrei erhältlich und für Sportler stehen sie auch nicht auf der Dopingliste. Vor der Sendung habe ich darüber mit Dr. Thomas Wessinghage gesprochen, der beide Seiten kennt, die Sportler- und die Medizinerseite. Der ehemalige Leichtathlet ist mehrfacher Olympiateilnehmer, war 1982 Europameister über 5000 Meter und erhält bis heute den deutschen Rekord über die 1500 Meter. Und er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt im Medical Park Bad Wiessee St. Hubertus. Er läuft immer noch regelmäßig und deshalb habe ich ihn zu Beginn erst einmal gefragt, ob er denn dafür hin und wieder eine Schmerztablette einwirft.
Nein, niemals.
War denn die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln während Ihrer aktiven Karriere auch etwas, was üblich war?
Nein, überhaupt nicht. Also diese Diskussion kannten wir seinerzeit nicht. Wir kannten zwar Überlegungen dahingehend, ob der eine oder andere unserer Konkurrenten vielleicht andere Mittel genommen hätte. Das hat sich ja dann später herausgestellt. Aber meine Kollegen, meine Freunde waren Sportler zum Beispiel aus Neuseeland, die sich den ganzen Sommer hier in Europa aufhielten. Wir haben sehr viel miteinander zu tun gehabt und wir haben eigentlich über das Doping und vor allem über die Schmerzmittel die aktuelle Diskussion überhaupt nicht gesprochen.
Viele Sportler nehmen Schmerzmittel auch, wenn sie gar keine Schmerzen haben. Sind Schmerzmittel denn ein effektives Mittel, um jetzt zum Beispiel härter und länger trainieren zu können?
Offensichtlich ganz eindeutig. Wenn Sie die Sportarten differenzieren, dann finden Sie ja Sportarten, zum Beispiel Fußball, wo kleinere oder mittlere Verletzungen an der Tagesordnung sind, auch im Training. Und natürlich kann man weiter trainieren, wenn man ein Schmerzmittel genommen hat. Andere Sportarten aber haben sozusagen systemimmanent den Schmerz. Denken wir an einen Marathonlauf. Wenn man sich beim Marathonlauf ans Ziel stellt, dann sieht man sehr viele Menschen, die mit schmerzhaft veränderten Zügen oder auch mit schmerzhaft veränderter Koordination im Laufstil ins Ziel gelangen. Das heißt, in diesen Fällen wäre ein Schmerzmittel ein direktes Dopingmittel, weil es die Leistung verbessert.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur sagt, Schmerzmittel fallen eben nicht unter Doping, da sie ja nicht leistungsfördernd seien, sondern leistungserhaltend. Finden Sie die Argumentation schlüssig?
Ich finde diese Argumentation überhaupt nicht schlüssig. Für mich ist das Dialektik. Da wird an einem Begriff herumgedoktert. Aber ich habe Ihnen ja eben schon ein Beispiel gegeben, wo der Schmerz sozusagen zur Sportart hinzugehört, weil beispielsweise dieser Lauf so lang ist, dass am Ende jedem die Beine wehtun. Und dann wird ein Schmerzmittel ganz eindeutig auch in der Argumentation der Verbände zu einem Dopingmittel. Das ist völlig klar.
Empfinden Sie denn die Einnahme von Schmerzmitteln als unsportlich, wenn Sie auch sagen, das gehört ja zu bestimmten Sportarten, gehört ja ein Schmerz auch dazu?
Ich empfinde es als unsportlich, genauso wie ich das Doping immer als unsportlich empfand. Ich habe Ihnen ja aus den 70er Jahren berichtet und wir haben viele Diskussionen darüber geführt, wie es denn sein kann, dass jemand plötzlich in Vor-, Zwischen- und Endlauf drei Weltrekorde hintereinander läuft. Wir haben uns in dieser Hinsicht ein bisschen betrogen gefühlt und ich würde sagen, dass die Einnahme von Schmerzmitteln heute in die gleiche Richtung geht. Es ist sehr erstaunlich, dass Sportler, die eigentlich sagen, ich treibe diese Sportler zum Spaß, zur Freude, sagen wir mal, ich laufe längere Strecken zur Freude, sich dann mit diesen Schmerzmitteln einen Vorteil verschaffen. Insofern ist meine Argumentation immer dahingehend, dass Sport ja eigentlich etwas für Gesunde ist. Und wenn man nicht gesund ist, sondern Schmerzmittel braucht, dann sollte man so lange warten, bis man wieder gesund ist und dann kann man wieder Sport treiben, zumindest Wettkampfsport mit anderen.
Welche Risiken haben denn Sportlerinnen und Sportler, die jetzt regelmäßig Schmerzmittel konsumieren, aus medizinischer Sicht?
Wir sprechen ja vorwiegend von den sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, also Mitteln, die Entzündungsprozesse im Körper hemmen, aber auch eine schmerzlindernde Wirkung haben. Besonders bekannt sind Ibuprofen und Diclofenac. Diese Mittel wirken im Sinne der Sportler, aber sie wirken auch als Gifte, als Gefahren in Bezug auf die Organfunktion. Wir wissen von Magenblutungen, Magengeschwüren, Magendurchbrüchen. Deshalb ist es heute ein Kunstfehler, wenn man ein solches Präparat, Ibuprofen beispielsweise, nicht mit einem sogenannten Magenschutz verordnet. Wir wissen von Nierenschädigungen, wir wissen von Herzinfarkten, die durch solche Mittel ausgelöst werden. Und wir, die wir in Bezug auf unsere Patienten täglich mit diesen Mitteln zu tun haben, versuchen, sowohl die Dosis als auch die Häufigkeit der Verordnung, soweit wir es können, zu reduzieren.
Jetzt ist es natürlich eine schwierige Situation oder eine Gemengelage. Vereine oder auch Verbände wollen natürlich die bestmöglichen Athleten für die Wettbewerbe und die Athleten wollen unbedingt an den Wettkämpfen teilnehmen und deswegen konsumieren sie dann häufig Schmerzmittel. Wer ist in diesen Strukturen in der Verantwortung, einen übermäßigen Schmerzmittelkonsum, also einen Medikamentenmissbrauch denn zu verhindern?
Der DFB-Präsident hat ja in der ARD sich dahingehend geäußert, dass er sagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und da stimme ich ihm völlig zu. Auf der einen Seite mag sich das ein bisschen wie eine Ausrede anhören, dass der DFB ein bisschen aus der Verantwortung herauskommt. Aber inhaltlich hat er schon recht. Es hängen sehr viele Interessen daran. Sagen wir mal, es hängen die Interessen erfolgreicher Sportler daran. Dann hängt daran das Interesse des Vereins. Dahinter stehen wieder finanzielle Interessen bis hin zum Fernsehen oder zu den Medien, die dann in Verbindung mit dem Sport, mit dem erfolgreichen Sport, sagen wir mit dem erfolgreichen Verein, Werbegelder einnehmen können. Wir alle hängen daran. Also es ist eine, wie Sie richtig sagen, eine sehr schwierige Gemengelage. Und wenn wir uns alle einig wären, dann würde das möglicherweise hier und da bedeuten, dass wir schlechtere Sportler haben, weil sie in diesem Moment nicht so gut die Leistung bringen, aufgrund vielleicht ihrer Schmerzen, als andere. Unsere Sportler wären sauber, aber nicht erfolgreich und das würde keinem gefallen.
Sehen Sie denn dafür auch eine Lösung bzw. eine Zukunft im Sport mit weniger Schmerzmittelkonsum?
Wir haben eine Lösung angestrebt bisher, die lautet auf diese netten Kürzel, wie zum Beispiel WADA, also Anti-Doping-Organisationen, die bisher aber nach meinem Dafürhalten keinen Erfolg hatten. Denn seit wir Dopingtests durchführen, konsequenter durchführen, intensiver durchführen, seit Sportler sich irgendwo an- und abmelden müssen, um unangemeldete Tests zu ermöglichen, ist ja die Doping-Diskussion nicht geringer geworden. Ganz und gar nicht. Insofern scheint es eigentlich nur die Fantasie der Athleten und der Vereine anzuregen, wie man es besser machen könne. Das heißt, ich persönlich als Individuum und Sportfan sehe keine Lösung. Ich glaube, dass wir zu viel Geld und auch zu viel Politik im Sport haben, als dass wir eine einfache Lösung herbeiführen könnten. Ich kann mich da nur anderen anschließen und sagen, wir sollten versuchen, die Tests zu intensivieren. Wir sollten auch dafür sorgen, dass Medikamente wie diejenigen, von denen wir gerade gesprochen haben, nur unter Kontrolle eingenommen werden können. Aber dann werden Sie mir entgegenhalten, dass ja Ibuprofen und Diclofenac auch rezeptfrei erhältlich sind. In geringen Dosierungen, das heißt, wenn man dann eine höhere Dosierung haben will, dann kriegt man sie auch rezeptfrei, indem man einfach 2 oder 3 Tabletten gleichzeitig nimmt. Also wir sind da in einer ganz schwierigen Situation und ich persönlich habe keine Lösung parat.
Thomas Wessinghage zum Thema Schmerzmittelmissbrauch im Sport. In der zweiten Begegnung der Fußball-Bundesliga heute traf Schalke 04 auf Bayer Leverkusen. Leverkusen hatte nichts zu verschenken. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosch braucht jeden Punkt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Schalke dagegen wartet seit 12 Spielen auf einen Sieg und nach heute sind es 13 und damit ein trauriger Vereinsrekord. Denn die Teams trennten sich 1:1. Für Schalke traf Daniel Caligiuri und für Leverkusen Paulinho. Und in der Tabelle nach Abschluss des 31. Spieltags damit Bayern München auf 1, vor Dortmund und Leipzig. Gladbach bleibt auf 4, punktgleich mit Leverkusen. Danach folgt Wolfsburg vor Hoffenheim, Freiburg, Schalke auf 9, Frankfurt dann auf 10, Hertha BSC auf 11. Der 1. FC Köln ist punktgleich mit Augsburg und Berlin auf 12, 13 und 14. Und danach geht's in die Abstiegsregionen. Der 1. FSV Mainz 05 auf 15 mit 31 Punkten. Düsseldorf und Bremen auf 16 und 17 mit je 28. Und schlusslich ist Paderborn mit 20 Punkten so gut wie sicher abgestiegen. Und noch kurz auf die Tabelle in der zweiten Liga geschaut. Dort steht Arminia Bielefeld auf 1 mit 58 Punkten. Dahinter der Hamburger SV mit 53, Stuttgart mit 52 und Heidenheim mit 51 Punkten. Das verspricht also einen spannenden Aufstiegskampf. Noch eine Meldung zum Schluss von einem ehemaligen Bundesligisten. Der 1. FC Kaiserslautern wird SWR-Informationen zufolge morgen Insolvenz anmelden. Morgen Vormittag soll es eine Pressekonferenz mit mehr Informationen dazu geben.
Und das war's für heute mit Sport am Sonntag. Alle Beiträge können Sie natürlich nachhören bei uns auf der Homepage oder über die App DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend und schon mal einen guten Start in die Woche.